Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Gastfreundschaft Leben Podcast. Heute zum zweiten Teil unseres Interviews, ein lebenswerter Arbeitsplatz. Zu Gast heute bei mir die Tanja Schweiger und die Judith Gruber der EDA Hotels. Und wir haben im ersten Teil schon ganz viel erfahren mit der Tanja gemeinsam über einen lebenswerten Arbeitsraum, wie sie den gemeinsam gestalten, nämlich für die Familie, für die Unternehmer, für die Mitarbeitenden und für unsere Gäste. Und ja, ich freue mich jetzt und sage herzlich willkommen, liebe Judith, zu unserem zweiten Teil, der nämlich mit dir jetzt stattfindet. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Liebe Judith, wir möchten uns jetzt dem Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz widmen. Und natürlich für unseren Zuhörer da draußen, wäre es ganz toll, wenn du auch wieder dein Wirken in den EDA Hotels etwas vorstellst und uns ja auf eine Reise mitnimmst und auch zu deiner Persönlichkeit, die Wirtschaftspsychologie, damit wir ein Bild bekommen durch das Zuhören, wer du bist und was dein Wirken im Hotel ist.
Gerne. Ja, Judith Maria Gruber, mein Name. Ich bin 25 Jahre jung, komme aus dem schönen Großalltal in Salzburg, bin Wirtschaftspsychologin und seit knapp einem Jahr als HR-Teamleitung der EDA Collection in Maria Alm am Steinernen Meer tätig. Ja, zu meinem Werdegang. Nach der Musikhauptschule habe ich an einer höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit dem Schwerpunkt Logistik maturiert. Und dann ein Lernstudium mit den Fächern Germanistik sowie Psychologie und Philosophie in Salzburg gestartet. Irgendwie fehlte mir aber die Wirtschaft und ja, die Nähe zum Menschen, was mich quasi in die Arme der Wirtschaftspsychologie getrieben hat. Ich habe dann in Salzburg das Studium der Wirtschaftspsychologie begonnen und darin meine Berufung gefunden. Psychologie hat mich grundsätzlich immer schon sehr begeistert und fasziniert, sei es die Forensik, die Arbeitspsychologie oder die Gesundheitspsychologie. Und ja, wo genau die Reise nach dem Studium hingeht, wusste ich bei dem Start noch nicht. Aber ich habe mich sehr bald in der Arbeits- und Organisationspsychologie wiedergefunden. Man muss ja bedenken, dass die Wirtschaftspsychologie ein riesiges Forschungsfeld ist, dass das Verhalten und das Erleben von Menschen konkret in wirtschaftlichen und sozialen Kontexten erforscht. Also es gibt da zwei große Schwerpunkte oder Themenfelder, wo man so will. Zum einen die Markt- und Werbepsychologie und zum anderen die Arbeits- und Organisationspsychologie. Bei letzterer geht es um Themen wie Responsible Leadership, Knowledge Hiding, Innovation, New Work, künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz, Human-Machine-Interaction, aber auch die Eignungsdiagnostik. Und grundsätzlich, was uns alle betrifft, beziehungsweise unseren Alltag eigentlich regiert, sind die sogenannten Verzerrungen, die wir beruflich, aber auch privat immer wieder, beziehungsweise die uns beruflich und privat eigentlich tagtäglich begleiten. Ja, und so war ich plötzlich Wirtschaftspsychologin und die Türen standen mir offen. Ich habe mich dann für ein vertiefendes Masterstudium entschieden, das ich circa in einem Jahr abschließen werde. Und neben dem Studium wollte ich aber unbedingt in die Berufswelt eintauchen. Ich habe bereits vor und während meinem Studium immer wieder gejobbt, wie es bei Studenten so üblich ist, vom Journalismuspraktikum beim ORF über Buchhaltung und Marketing bei Schirmer D, ein Berufspraktikum in der Hotellerie bis zum Logistikferialjob beim Atomic und Barjobs in meinem Heimattal. War ja nebenbei als Beisitz bei Berufungskommissionen, also Hearings an meiner Uni für Professuren wie Digital Leadership und Innovation beteiligt. Ja, und so bin ich bei der EDA Collection gelandet und habe zeitgleich mit dem Master und Job im September vergangenen Jahres begonnen.
Wow, eine ganz spannende Reise. Und ich freue mich sehr, jetzt mit dir über all die Themen zu reden und zu sprechen, weil auch was du jetzt gesagt hast, waren so einige Begrifflichkeiten dabei, auf die wir dann bestimmt auch noch kommen. Und auch wie du es benannt hast, jetzt diese alltäglichen Verzerrungen, was ist damit genau gemeint? Also ich bin selber sehr, sehr gespannt und freue mich jetzt richtig drauf. Was ist jetzt so dein Wirken und deine Aufgaben, also zum Teil als Wirtschaftspsychologin, und was hast du noch für Aufgabenbereiche? Ein paar haben wir ja im ersten Teil schon gehört, von der Tanja. Um was dreht sich da jetzt, dein Berufsbild? Was machst du?
Ja, was macht denn eine Wirtschaftspsychologin? Diese Frage höre ich ganz oft. Ich würde sie gerne zweiteilen. In einmal, was macht eine Wirtschaftspsychologin in einem großen Konzern beziehungsweise in der Unternehmensberatung? Und was macht eine Wirtschaftspsychologin im Rahmen einer Hotel Collection beziehungsweise in der Hotellerie? Sind auf jeden Fall zwei Paar Schuhe, die sich aber sehr stark ja, überlappen. Grundsätzlich ja, wird man als Wirtschaftspsychologin ausgebildet, damit man das menschliche Verhalten und die Verhaltensweisen nach wissenschaftlichen Kriterien analysiert und daraus dann Konzepte zur Optimierung oder Problemlösungen entwickelt. Vor allem in der Marktforschung, im Marketing und im Personalmanagement, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, und wo wir noch ein bisschen tiefer graben, der Fokus der Arbeitspsychologie liegt auf der Erforschung der menschlichen Arbeit, wie der Name schon sagt, das Verhalten und das Erleben von Menschen bei der Arbeit. Die Organisationspsychologie beschäftigt sich eher mit der Wechselwirkung zwischen Individuen, also zwischen dem ArbeitnehmerInnen und der Organisation, sowie auch dem Verhalten in einer Gruppe, im Team. Ja, im Rahmen meiner Tätigkeit geht es vor allem um ja, die Begleitung der Mitarbeiter eigentlich in der gesamten Employee Journey, also wie man immer so gern sagt, die Employee Journey oder der Employee Life Circle, also von der Eignungsdiagnostik bis hin zum Offboarding oder Exit-Gesprächen und alles, was dazwischen so stattfindet und passiert, sprich Teambuilding-Maßnahmen, Kommunikations- und Konfliktmanagement, Employer-Branding-Aufgaben und ja, ein bisschen die Psychologin in mir. Also es kommt nicht selten vor, dass Mitarbeiter zu mir kommen und ihre Sorgen, Probleme und Ängste mir mitteilen.
Ganz spannend. Also auch ein breites und schönes Themenfeld, was dich da umgibt. War das das auch jetzt, wo du angekommen bist, in der Berufswelt, jetzt im Moment, wo du sagst, da fühlst du dich sehr wohl und da gibt es ganz viel, wo du noch mit bewirken kannst?
Auf jeden Fall fühle ich mich angekommen. Es ist jetzt in dem Sinne eigentlich der erste Job in der Wirtschaftspsychologie oder mit dieser Thematik im Hintergrund bei der EDA Collection. Also ich konnte jetzt wirklich mein Wissen, das ich mir in den Jahren im Studium angeeignet habe, in die Tat umsetzen. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß in einem kreativen Umfeld. Wir haben auch vorher die Tanja schon gehört und die Zuhörerinnen haben sich bestimmt ein gutes Bild von ihr machen können. Also Tanja ist auch so ein Mensch wie der Sepp, die sprudeln beide vor Ideen. Und da gibt es auch eigentlich keinen, ja, keinen Rahmen, was Ideen und Ideengeneration betrifft. Und ja, das macht natürlich große Freude, wenn man da in einem so offenen Umfeld werken kann, weil ich finde, dass das auch die eigene Kreativität einfach fördert, wenn man da so, ja, so ein gutes, offenes, innovatives Miteinander hat.
Super. Das ja, hört sich richtig wertvoll an, also für alle Beteiligten, ne, die da wirklich davon wertschöpfen können einfach. Und ich möchte jetzt gerne mit dir eintauchen in das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Also das etwas zu vertiefen. Warum ist das so wichtig? Und vielleicht als erstes auch von deiner Seite, was beinhaltet das alles? Denn wir kennen ja im Rahmen einer Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz ist in anderen Branchen von meinen Erfahrungen schon sehr angekommen, auch vor allem in Großbetrieben. Aber jetzt für uns in der Gastronomie, in der Hotellerie, um da ja einfach unserem Zuhörer die Hand zu reichen und das Thema nahezubringen.
Ja, grundsätzlich von meiner HR-Perspektive aus würde ich es als betriebliches Gesundheitsmanagement beschreiben. Ja, viele HR-Abteilungen haben dafür, wie du jetzt schon angesprochen hast, speziell oder spezifische Stellen eigentlich, also Personen, die sich nur um Gesundheitsmanagement kümmern. Wir wissen ja, dass dieses Thema sehr brisant ist, also arbeitsbedingte psychische Belastungen. Allein die Krankenstände, ich habe es vorhin einmal gegoogelt, aufgrund arbeitsbedingter psychischer Belastungen sind gesamtwirtschaftlich mit rund 3,3 Milliarden Euro jährlich zu beziffern. Ja, ein Ende von dieser Entwicklung ist derzeit einmal nicht absehbar. Grundsätzlich finde ich es aber sehr schön und wichtig, dass das Thema HR ja so brisant ist und auch in der Hotellerie schön langsam Einzug findet. Und als die Tanja mich damals quasi rekrutiert hat, ja, fand ich das auch schön, dass ihr das so wichtig war und dass ihr Mitarbeiter einfach wohlfühlt. Und dass der Mitarbeiter gefördert wird und ja eigentlich das Beste bekommt. Gell? Also der Mitarbeiter gibt natürlich auch sein Bestes, aber er bekommt dafür auch eigentlich das Beste zurück. Wir haben schon von den vielen Benefits und so weiter gehört, aber das bleibt jetzt nicht nur bei Benefits oder wird auf das beschränkt. Das ist einfach dieses Miteinander. Gell? Und das ist einfach das Schöne und das war auch so das Ausschlaggebende für mich, dass ich gedacht habe, ich steige da jetzt ein neben dem Studium, weil ich einfach ja spüre, dass ihnen das wichtig ist und weil ich gern dann in so einem Umfeld arbeite, wo das Wohl vom Mitarbeiter einen zu hohen Stellenwert hat. Bin ein bisschen abgeschweift, gell?
Na, das passt ganz super. Und ja, das dürfen wir ja auch nahegebracht bekommen, eben dieses Thema, weil es so wichtig ist. Und ich möchte so ein bisschen diese Berührungsangst in Anführungszeichen, diese Hemmung auch mit dieser Folge eben mit dir ablegen. Also, dass man da wirklich einen guten Zugang findet. Diese psychische Gesundheit von uns allen, also Unternehmer wie Gastgeberinnen auch. Wir können ja einiges tun, um zu stärken, also Präventionsmaßnahmen auch zu starten, zu sensibilisieren, auch die Mitarbeitenden. Denn ich denke, wenn vom Unternehmen etwas kommt, dann brauchen wir ja immer auch den Part, der annimmt und mitmacht. Was würdest du jetzt sagen, Judith, gibt es für Präventionsmaßnahmen? Was könnten Betriebe beginnen auch umzusetzen und zu etablieren bei sich?
Grundsätzlich gibt es ja da von der AUVA in Österreich strikte Vorgaben, was in einem Betrieb in dem Hinblick gemacht werden sollte. Mit dem Thema habe ich mich ja im letzten Jahr auch eingehend beschäftigt. Grundsätzlich ist es vorgeschrieben, dass jeder Betrieb ab einer Mindestanzahl von Mitarbeitern einen Arbeitsmediziner und eine Sicherheitsfachkraft quasi bestellt. die in den Betrieb kommt und ja, sich die Arbeitsumgebung ansieht, mit den MitarbeiterInnen spricht und ja, das Ganze einfach evaluiert aus medizinischer Sicht und ja, von Expertensicht quasi. Und grundsätzlich so eine Evaluierung, da kommen wir dann ja später noch einmal drauf, wie ich jetzt psychische Gesundheit unseren GastgeberInnen und den MitarbeiterInnen stärken kann oder sie für das Thema sensibilisieren kann. Es ist so, wenn ich jetzt auf die GastgeberInnen einspricht, das Sepp, die Tanja und die Gertrude, es ist so, dass ich eigentlich mit dem Sepp von Beginn an am meisten zu tun gehabt habe, beziehungsweise ihn am meisten gesehen habe. Der sitzt nämlich gegenüber von mir. Und da bekommt man natürlich viel von einer Person mit und der Arbeitsweise, dem Charakter und so weiter. Bei mir ist es so, dass ich, ja, dass man vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, dass ich Menschen sehr gut einschätzen kann und oft schnell durchschaue. Und ja, das war natürlich auch bei meinen Chefleuten so. Und der Sepp hat ja den Magister in Marketing gemacht und dann recht bald das Hotel übernommen und gemeinsam mit der Gertrude und der Tanja eben die Collection aufgebaut. Also eine Person, auf der dementsprechend viel Druck lastet, war mir bisher selten ja, so nahe, indem er gegenüber von mir sitzt, tagtäglich. Sensibilisieren für Themen. Natürlich sind da immer kleine Dinge, die man sagt oder anbringt, Ideen einbringt. Wir haben immer unsere regelmäßigen Meetings oder es kommt wieder mal jemandem eine Idee und man wirft sie halt so über den Schreibtisch quasi. Ich denke, dass jetzt so jemanden wie den Sepp nicht sensibilisieren muss für solche Themen, weil er einfach extreme Erfahrung hat in der Branche. Und ja, alles, was ich mir denke, hat er sich in irgendeiner Weise auch schon mal so gedacht. Und um psychische Gesundheit zu stärken, glaube ich, dass es ja die Führungsetage selbst ganz gut im Griff hat. Nur eins weiß ich, dass er spät abends immer ganz gerne mal seine Mails checkt oder zum Rekruter wird. ja, dazu habe ich ihm mal geraten, dass er da ein bisschen so ein Night-Smartphone-Detox machen sollte, aber wie ich ihn kenne, hat er das höchstens einmal gemacht. Aber es ist in dieser Branche auch schwierig.
Das stimmt, das stimmt. Und die
Und ja.
Mitarbeitenden im Team, eben
Ja,
wenn man
die.
Präventionsangebote schafft, um da auch ja, eben körperlich und mental, auch vielleicht Workshops, auch was mit Resilienz zu tun hat und ähnlich, ne? Wie kann man da einen guten Zugang legen und die Wichtigkeit auch ja, einfach mitteilen?
Was ich ganz gern noch ansprechen würde, weil es dazu noch passt, Daniel hat vorher davon gesprochen, wenn dann wieder mal wer kündigt, von dem man es nicht erwartet hat, dann merke ich schon oft, dass sie dazu neigen, dass das dann persönlich genommen wird, weil es ist ein Familienbetrieb und im Grunde geben sie alles dafür, dass man sich wohlfühlt bei ihnen und dann kündigt wer, oft aus unerklärlichen Gründen, die dann meist gar nichts mit dem, ja, mit der Collection oder der Familie an sich zu tun haben. Und da versucht man dann schon mit ja, gewissen Aussagen Gesprächen entgegenzusteuern. Was die Mitarbeiter betrifft, haben wir immer wieder Schulungen. Wir legen da ja, vermehrt den Fokus auf unsere Abteilungsleiterinnen, die quasi so ja, unsere Kerngruppe sind. Wir nennen unser Team ja Seilschaft und ja, das ist uns ganz wichtig, dass die auch ja, mit diesen Themen sensibilisiert werden und in Berührung kommen. Es gibt da auch immer wieder in regelmäßigen Abständen Teambuilding-Maßnahmen, Vorträge, Schulungen. Ja, und da schauen wir, dass das natürlich immer wieder angesprochen wird. Also letztes Monat gerade haben wir eine Sicherheitsunterweisung gehabt. Das hat unser Hoteldirektor, der Peter Just, durchgeführt. Der hat sich ausbilden lassen zur Sicherheitsvertrauensperson. Da ist ja auch von Seiten der AUVA gefordert, dass sich eine gewisse Anzahl von Sicherheitsvertrauenspersonen im Unternehmen befindet, die dann gewisse Aufgaben einfach überhaben. So Dinge machen wir regelmäßig und immer wieder. Und ja, das ist dasselbe wie jetzt dieses Interview hier mit dir. Da kommen immer viele Inputs rein. Entweder schreibt jemand über LinkedIn oder der Sepp lernt jemanden kennen auf irgendeinem Event oder die Tanja. Und dann ergeben sich so Sachen, wo man jetzt sagt, da haben wir jetzt keinen fixen Zeitplan, wann wir was machen, aber es wird eigentlich immer etwas geboten.
Ganz super. Sehr schön. Ja, weil so wird das ja auch etabliert, in Anführungszeichen, es wird mitgelebt, gell? Und das ist ja eben, das macht, bringt ja dann schon den Zugang für den Einzelnen, dieses Miterleben und den Austausch auch dann mit den Kollegen, auch mit den Gastgebern der Tanja und dem Sepp. Also ganz toll. Auch welche Rolle eben du da spielst, Judith. Das ist für mich, ich hänge dir an den Lippen und höre dir so gerne zu jetzt eben, weil das in unserer Branche auch noch sehr exotisch ist, dass es eben mit jemanden gibt mit so einem Zugang. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wertvoll. Wir haben gerade schon gesagt, auch das Thema Evaluierung psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Über das möchte ich gerne auch sprechen und so die Herangehensweisen und Umsetzungsimpulse. Was ist das überhaupt? Wie oft macht man das so? Das Grundgerüst. Du hast die AUVA schon genannt, ganz wichtiger Ansprechpartner. Die werde ich auch verlinken in den Shownotes, damit ja, du, der jetzt zuhörst, gleich hinklicken kann und da auch natürlich aufspringen und weitermachen. Aber vorher zuerst, liebe Judith, magst du uns da ein Bild dazu geben?
Ja, grundsätzlich liegt es in der Hand, diese Sicherheitsvertrauenspersonen im Unternehmen eine Erhöhung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz durchzuführen. Das ist eine Ausbildung, die dauert, ich glaube, 3 Tage. Die wird am BIFI gemacht, wird bestimmt in jedem Bundesland, auch in Österreich, angeboten. Wir haben 3 Sicherheitsvertrauenspersonen im Unternehmen. Einer davon ist eben unser Hoteldirektor. Ja, da wird man einfach ein bisschen mit diesem Werkzeug ausgestattet. Was muss getan werden? Viele haben davon oft noch wenig Ahnung, weil es sehr umfangreich ist und ja, Dinge aufkommen, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Die Evaluierung ist grundsätzlich eigentlich ein großes Konstrukt aus Ermitteln von arbeitsbedingten psychischen Belastungen, der Beurteilung dieser und der Bewertung, dann der Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen. Da sollten auch die MitarbeiterInnen einbezogen werden, gerade was Ergonomie betrifft und so weiter, den Arbeitsalltag und auch der Dokumentation von diesen, ja, Abläufen. Also da gibt es spezielle Sicherheits- und Gesundheitsdokumente und ja, die Wirksamkeit von es ist ja immer gut, wenn man Maßnahmen setzt, aber die sollten natürlich dann auch umgesetzt werden und wirksam sein. Die sollten natürlich dann in zeitlichen Abständen immer wieder regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. So viel einmal zum Hintergrund der Evaluierung. Worum geht es da jetzt genau? Um arbeitsbedingte psychische Belastungen haben wir schon gehört. Das sind eigentlich ausschließlich die Verhältnisse und Bedingungen, unter denen Arbeit stattfindet. Also es geht nicht um die Messung von Burnout oder Stress oder Arbeitszufriedenheit. Da geht es um konkrete Einflussfaktoren aus einigen Dimensionen. Die würde ich jetzt gerne noch nennen. Das sind 4 Dimensionen. Das ist zum einen die Arbeitsaufgabe und die Tätigkeit. Könnt ihr Beispiel nehmen, wenn ich sage, die emotionale Belastung durch den Umgang mit schwierigen Gästen, zum Beispiel bei uns an der Rezeption, Beschwerdemanagement, dann die Arbeitsorganisation, also das Tempo, die Pausengestaltung, Teilzeitarbeitsregelungen, unklare Zuständigkeiten ist auch oft ein Problem, unklare Verantwortungsbereiche, häufige Unterbrechungen und so weiter. Dann geht es um die Arbeitsumgebungen, das ist Lärm, das Klima, die Beleuchtung, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe, die Software und so weiter. Und das Organisationsklima, das ist der vierte Baustein. Da geht es ins Führungsverhalten, in die Kommunikation, in das Teamgefüge, in den Zusammenhalt, ja, in die Handlungsspielräume eigentlich. Willst du da noch näher drauf eingehen?
Ja, eben, weil ich ja viele Dinge auch jetzt so in die Tiefe höre und gerade
Ja.
so überlegen bin, was wäre noch wichtig für unseren Zuhörer da zu wissen? Eben diese ganz praxisnahe Herangehensweise, du hast schon gesagt, es sollte einen Beauftragten geben, den man ausbildet, am besten im Betrieb. Die Betriebsgröße, also die Evaluierung ist für alle Betriebe notwendig, oder?
Genau, also da gibt es Unterschiede im Baugewerbe und in der Gastronomie. Da muss man natürlich vor allem mal seine Branche finden. Das ist aber auf dieser AUVA-Seite ganz gut ersichtlich. Da kann man auch anrufen und sich mit denen in Verbindung setzen. Dann wird einem diese Anzahl von beispielsweise Sicherheitsvertrauenspersonen ausgerechnet. Die ist eben pro Mitarbeiteranzahl und da gibt es gewisse Maßstäbe und Richtlinien. Wie gesagt, wir haben beispielsweise drei und dann bucht man eben diesen Kurs und lässt die ausbilden und die sollen halt dann natürlich auch das Gelernte im Betrieb umsetzen und das ist dann ja am Beginn natürlich ist ein ziemlich großer Berg. Ja, aber das Wichtige ist einfach da zu beginnen und im Grunde macht es auch Spaß und ja, ich finde es auch wichtig, dass man ja mit der Zeit geht und sich auch darum kümmert und nicht nur um die Rahmenbedingungen, sondern einfach auch, im Grunde ist ja so eine Evaluierung eine reine HR-Sache, weil sie ja den MitarbeiterInnen zugunsten kommt. Also das ist ja jetzt nichts, was ich mache, damit der Umsatz gesteigert wird oder die Nächtigungszahlen oder sonst irgendwas. Da geht es ja eigentlich rein um den Menschen und um die Sicherheit von Menschen. Sei es Ergonomie am Arbeitsplatz, sei es ja psychische Belastungen oder Ausnahmesituationen. Und das Thema finde ich, ja, das ist eigentlich ein Grundbaustein, damit ein Unternehmen funktioniert. Also wenn ich das nicht mache und das nur als ja, Nebenbedingung sehe, dann wird es schwierig, weil dann lege ich eigentlich, ohne jemanden was unterstellen zu wollen, aber dann legt man wenig Wert auf die wichtigste Ressource in einem Unternehmen, den MitarbeiterInnen und den Menschen dahinter.
Ja, wow, das
Aber
hast
viele
du,
wissen es natürlich nicht. Also viele machen das halt nie, weil es gibt natürlich immer, wir haben schon gehört bei der Tanja, drei Hotels, ein Concept Store und der Kind und alles Mögliche rundherum. Es ist natürlich im Alltag verschwinden halt dann solche Sachen oft, aber dafür hat man ja dann auch eine HR-Abteilungen und Personen, die sich rein darum kümmern. Und genau, das haben wir
Ja,
auch gemacht.
da würde ich gerne aufspringen bei dir. Das Erste, wo ich mich jetzt hinterfragt habe, du sagst, ja, es geht um den einzelnen Menschen und HR-Abteilung, da bin ich voll bei dir. Nur das große Ziel oder das Gemeinsame, natürlich die Gesundheit jedes Einzelnen, aber wirtschaftliche Auswirkungen, vor allem wenn Krankenstände reduziert werden können, Menschen dadurch psychisch einfach mehr gestärkt sind und da bessere Performance bei unseren Gästen leisten können, wirkt sich das ja schon auf den wirtschaftlichen Erfolg vom Unternehmen aus, im positiven
Indirekt
Sinne.
auch, natürlich indirekt auch, aber wo man jetzt als HR oder HR-Sicht den Menschen in den Mittelpunkt stellt, dann sollte diese Aussage jetzt darauf abzielen, dass es jetzt darum geht, einfach die Gesundheit und den Menschen oder den Mitarbeiter so zu stärken, dass der die beste Performance abgeben kann. Das ist natürlich dann eine Kettenreaktion, weil wenn es meine Mitarbeiter und deshalb sage ich auch die wertvollste Ressource in einem Unternehmen, wenn ich den stärke und wenn ich schaue, dass es dem gut geht, dann kann das Ganze erst funktionieren.
Genau.
Weil wenn ich jetzt alles Mitarbeiter habe, auf die ich keinen Wert lege und denen es nicht gut geht oder wie du sagst, Krankenstände und so weiter, und mich nur um andere Dinge kümmere, quasi nur um die Gäste, ja, dann wird es schwierig.
Ja, richtig,
Weil die
richtig.
Mitarbeiter und die Gesundheit, die braucht man, damit man den Erfolg überhaupt erreichen kann oder gewährleisten kann.
Ja.
So war das gemeint.
Eben, deswegen, das war mir schon in irgendeiner Weise auch mit klar. Ich wollte es nochmal ganz in den Vordergrund jetzt rücken. Ne? Und vielleicht auch das, dass unser Zuhörer sieht, dass nicht überall Bedingungen dran geknüpft sein müssen. Dass es dann eine Kettenreaktion gibt, ist klar. Aber dass die Aussage an sich schon reichen muss, dass wir als Menschen ganz gut eben auf uns und unser Team uns alle achten müssen und diese Themen eben umsetzen. Weil natürlich gibt es dann das ein oder andere, was an Erfolg sonst noch ist. Aber der größte Erfolg sollte unsere Gesundheit dabei sein. Dann habe ich dich so eben richtig verstanden, oder, Judith?
Genau,
Ja.
man kann es auch so sagen, also im Grunde ist das Ganze in der Unternehmenskultur verankert. Also
Ja.
die spiegelt ja die Werte, die Normen, die Verhaltensmuster, die Regeln vom Unternehmen wider. Und das fällt für mich vor allem in die Schiene Wert, dass ich so eine Evaluierung mache. Ich glaube, so können wir es ein bisschen besser darstellen. Und ja, und davon lebt halt eine Unternehmenskultur von all diesen Bausteinen, neben dem familiären Aspekt und so weiter. Ja, dass man halt darauf Wert legt und das ist ja auch dann immer dieser Cultural Fit, den Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter dann erleben, wenn sie ein Bewerbungsgespräch führen oder in ein Unternehmen kommen, dass einfach die eigenen Wertvorstellungen mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Ja.
Und ja, das ist ganz was Grundlegendes eigentlich. Das kann man eigentlich schon fast ein bisschen mit der Vision und der Mission eines Unternehmens gleichsetzen. Und ja, das ist einfach der Faktor Mensch, ganz zentral bei der Ida Collection.
Sehr schön. Du hast auch gesagt, jetzt speziell bei euch eben innerbetrieblich, ihr habt diese Ansprechpartner. Gibt es die Möglichkeit, dieses Themenfeld so weit auszulagern, dass eben bei kleinen Betrieben diese zeitliche Ressource oder die eben diese Ansprechpartner nicht im eigenen Team haben, dass die diese Evaluierung gut durchführen können und trotzdem gemeinsame Ankerpunkte dann auch im Betrieb finden, wo das dann ja auch wachsen soll und Früchte tragen.
Auf jeden Fall. Also das ist, wie schon gesagt, das ist ja geregelt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, nur von unserem Fall. Aber wir haben bei einer Mitarbeiteranzahl von größer 100 brauchen wir 3 sicher Vertrauenspersonen. Das bedeutet, wenn das Unternehmen unter 50 Personen hat oder unter 30, dann reduziert sich diese Zahl natürlich enorm. Ich denke, dass das auch ausgelagert werden könnte. Ich habe mich aber jetzt nicht darüber informiert. Das kann man aber alles bei der AVA erfragen. Aber ganz grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass es bei kleinen und mittleren Unternehmen so sein wird, dass da rein diese Begehung durch den Arbeitsmediziner und durch die Sicherheitsfachkraft stattfinden muss. Das ist so, da kommt eine externe Person als Sicherheitsfachkraft in das Unternehmen, prüft das Ganze, man bekommt dann so einen Evaluierungsbericht, hat auch die Möglichkeit, das Ganze dann in einem Gespräch Revue passieren zu lassen. Und ja, also auf jeden Fall ist es dann sehr, also zeiteffizient auch für kleinere Betriebe, weil im Grunde passiert das Ganze ja extern. Also also sollte halt dann jemand dabei sein aus der Geschäftsführung beziehungsweise aus dem HR-Bereich oder der Hoteldirektor, ich weiß nicht, in welcher Branche das dann stattfinden würde. Aber jetzt mal nur exemplarisch, kommt diese Person oder dieser Arbeitsmediziner, das sind sowieso meistens Personen, die im Umkreis Praxen haben und ja, dann in das Unternehmen kommen.
Super.
Genau.
Vielen, vielen Dank für die wichtigen, grundlegenden Informationen eben über das. Und natürlich eben der Tiefgang auch zu diesem Thema der Evaluierung dann wirklich auf der Webseite von den Zuständigkeiten. Und das verlinke ich, wie gesagt, in den Shownotes. Was ist dir an dem Thema so wichtig? Was möchtest du unseren Zuhörern da noch mit auf den Weg geben?
Bei der Evaluierung.
Kann zur Evaluierung sein und auch generell jetzt, wenn wir über eben die psychische Gesundheit, die Wirtschaftspsychologie, Dinge über, die dich ausmachen, die du ja in die Eder Collection trägst, was würdest du jetzt meinen Zuhörern da draußen, nach draußen tragen noch, was für dich sehr wertvoll ist, weiterzugeben?
Grundsätzlich mache ich zweimal jährlich, also jeweils zu Saisonstart, eine Mitarbeiterumfrage auf Basis von Evaluierungsbögen, beispielsweise für facettenspezifische Mitarbeiterzufriedenheit. Die kann man sich online unter Google Scholar runterladen. Ja, punkto betriebliche Gesundheitsförderung. Sind eigentlich oft ganz kleine Dinge, die dann das große Ganze ergeben. Also wir sind da bereits sehr, sehr gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Wie die Tanja schon angesprochen hat, wir bieten dreimal täglich und das 7 Tage die Woche, also auch an freien Tagen ein ausgewogenes, frisches Essen für unsere MitarbeiterInnen an. Sie dürfen alle Wellness- und Freizeiteinrichtungen benutzen, sprich Pool, Fitnessstudio, sich da sportlich betätigen. Wir haben auch mit den Hochkönig Friends Wochen einen coolen Partner oder ein cooles Goodie an der Hand, wobei die MitarbeiterInnen den gesamten Sommer hinweg kostenlose Aktivitäten machen können, vom Berg-Yoga über Flying Fox, Mountainbike-Touren, Bergtouren bis hin zum Brotback- oder Kräuterkurs. Also seelisches und körperliches Wohlbefinden werden da eigentlich angesprochen. Und genau, also seit letzter Woche gibt es beispielsweise unsere Seilschaft Bikes, die nur für das Team gedacht sind. Also vor allem auf der Ebene der Benefits finde ich, da sollte man auch nie aufhören. Da sind auch immer wieder einige Dinge geplant. Und das, wie schon gesagt, das sind oft einfach die kleinen Dinge, die den Mitarbeiter Wertschätzung entgegenbringen. Und was ich den Zuhörern noch auf den Weg mitgeben will, ist es, ich bin eine sehr treue Leserin der Psychologie heute. Das ist meine Lieblingszeitschrift. Und da habe ich letzte Woche ganz was Schönes gelesen, was mich auch selbst, ja, selbst betrifft, weil ich ziemlicher Perfektionist bin, Dinge weniger persönlich zu nehmen. Ja, als vorhin schon angesprochen, sei es eine Kündigung oder sonst was, egal. Ob die Mitarbeiterin wütend wirkt oder die Nachbarin traurig, manche Menschen neigen einfach dazu, automatisch den Grund bei sich zu suchen, wenn etwas nicht gut läuft. Und das zehrt natürlich an ihnen. Und das ist so eine Gedankenfalle, wo wir auch noch einmal die Bias, von denen wir vorhin gesprochen haben, mit aufnehmen, der man aber entkommen kann. Und solche typischen Denkfehler unterlaufen uns im Alltag meistens unbewusst. Und wer vieles persönlich nimmt, hat da eben zwei Denkverzerrungen. Und das ist einmal die Personalisierung und das Mindreading. Und da kann man aber auf jeden Fall was dagegen tun. Und das wäre jetzt auch mein Call to Action, weniger Dinge persönlich zu nehmen. Und es ist oft auch so, dass man gerade, wenn man zu so Denkfehlern leidet, dann ist es ganz wichtig, dass man immer wieder objektive Erklärungen entgegenstellt. Also wenn ich meine Denkfehler kenne, sagen wir mal, es ist eine bestimmte Streitsituation oder sonst was. Ich denke mir, okay, ich muss meinen Ärger jetzt im Zaum halten. Ja, man beschränkt sich ja da selbst oft. Dann soll dieses Soll und Muss-Aussage, könnten wir eigentlich ein bisschen beschränken oder unsere Ansprüche an uns selbst ein bisschen senken, und uns denken, ich kann Ärger empfinden, aber trotzdem höflich bleiben. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, und ich finde das ganz wichtig, dass man vor allem, wo man eine sensible Persönlichkeit ist, dass man Dinge einfach nicht immer auf sich selbst bezieht, vor allem im Kontext Arbeit. Weil ganz, ganz oft ist es so, oder meistens, sage ich jetzt aus Erfahrung, ist man nicht persönlich angesprochen, sondern da wirken auf ganz, ganz viele Rahmenbedingungen, ja, die man selbst gar nicht in der Hand hat.
Wow, so, so wertvoll, liebe Judith. Danke für diesen wunderbaren Call to Action. Ich habe mich selbst auch angesprochen gefühlt. Also ich glaube, eben, du hast gesagt, die meisten oder meistens, also es ist schon eine hohe Prozentanzahl von Menschen, die sich da jetzt auch bei unseren Zuhörern angesprochen fühlen. Und es ist sehr wertvoll, sich das bewusst zu machen und noch mehr bewusst zu machen, dass man ja, es auch selbst in der Hand haben kann und etwas entgegenwirken und etwas im positiven Sinne, dass es einem da auch dann besser geht, weil man sich sehr, sehr viel Dinge natürlich auch annimmt, vor allem im Gästekontakt, im Kollegenkontakt. Das ist ja unsere Branche vor allem nicht nur eben zweidimensional mit Computer oder irgendeinem Arbeitsprogramm, sondern wirklich auf die Individualität und die Persönlichkeiten, mit denen wir sprechen, kommunizieren. Und da ist es nochmal eine höhere Hausnummer. Und deswegen finde ich das richtig toll, dass du so einen wunderbaren Call to Action genannt hast. Dankeschön.
Ja.
Ich freue mich, dass wir jetzt so ein tolles Gespräch hatten mit dir, liebe Judith. Ich verlinke sehr, sehr gerne eben die AUVA in den Shownotes und ja, freue mich, wenn mit dir gemeinsam natürlich, wenn da was weitergeht in unserer Branche, wenn da gehandelt und getan wird. Und gerne übergebe ich dir jetzt auch noch das Schlusswort. Wenn du noch etwas sagen möchtest an unseren Zuhörer und dich verabschieden, dann sehr, sehr gerne.
Ja, vielen lieben Dank dir auch, Mandy. Hat mir sehr viel Spaß bereitet, der Tanja auch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bald wiederhören. Ich werde bestimmt öfter mal reinhören in deinen Podcast. Und ja, ich möchte noch abschließen mit den Worten, oder mit dem Zitat, das ich mir selbst oder letzte Woche dem Team auch mitgegeben habe. When work is a pleasure, love Life becomes a joy.
Vielen Dank. Dann wünsche ich all unseren Zuhörern, dir da draußen jetzt, egal wo du jetzt bist, was du machst, ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Wir hoffen, du konntest aus unseren beiden Folgen ganz viel Inspiration für dich aufsaugen und trägst das ein oder andere ins Unternehmen, angereichert mit deinen noch eigenen Ideen dazu, dass das ganz individuell für euch abgestimmt wird. Nehmt es in die Hand, nehmt euer eigenes Glück in die Hand, gemeinsam euren Arbeitsplatz lebenswert zu gestalten. Vielen Dank und alles Gute, bis bald. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social Media Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft Leben Podcast. Deine Mandy.